Franziskus entstammt den höchsten bürgerlichen Kreisen. Materielle Not herrschte im Hause des Franziskus von Assisi nie. Sein Vater war wirklich unsagbar reich. Er konnte auf all das verzichten. Er konnte freiwillig arm sein. Solche Optionen hatten natürlich diejenigen, die sicher die größte Gruppe an Menschen im damaligen Europa stellten, nämlich die unfreiwillig Armen, überhaupt nicht. Wer unfreiwillig arm war, der hat keine Option, auf irgendetwas zu verzichten. Der hat keine Option, seine Armut als etwas herauszustellen, das vielleicht einem höheren Zweck dient oder mit dem man irgendetwas zu erreichen versucht.
Diese Folge ist eine Auftragsproduktion für die Universität Potsdam. Dort fand im Sommersemester 2023 eine Vorlesungsreihe mit dem Titel Armut und Verzicht in der Vormoderne statt. Mein heutiger Gesprächspartner, Herr Prof. Dr. Mirko Breitenstein von der TU Dresden, hat dort über Franz von Assisi und seine Bewegung gesprochen. Warum sich Franziskus entschied, in selbstgewählter Armut zu leben, welche theologischen Grundlagen und praktische Handlungen seinen Lebenswandel prägten und wie die katholische Kirche darauf reagierte, hört ihr in diesem Gespräch aus dem Mai 2024. In den Shownotes findet ihr inhaltlich verknüpfte Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich sehr über Kommentare und E-Mails mit Feedback sowie eine Unterstützung eurerseits durch eine einmalige Spende auf PayPal oder einen monatlichen Beitrag auf Steady. Herr Prof. Dr. Breitenstein ist hier zum ersten Mal zu Gast. Zu Beginn stellt er, wie gewohnt, seinen Weg zur Beschäftigung mit Franziskus vor. Danach beginnen wir mit der Erzählung des Lebens dieses später heilig gesprochenen Menschen. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieses dritten von 5 Interviews aus der Sonderreihe zu Armut und Verzicht.
Ja, mein Name ist Mirko Breitenstein. Ich bin Historiker, habe aber zunächst einmal einen Beruf gelernt des Tischlers. Und habe dann erst angefangen, Geschichte zu studieren und bin dann schon während des Studiums zu dem Thema gekommen, mich mit Klöstern, mit religiösen Gemeinschaften, mit religiösen Orden zu beschäftigen. Und dieses Thema ist eben seitdem tatsächlich eines, das in meinen Forschungen, in meiner wissenschaftlichen Betätigung, aber auch in meiner Lehre an der Universität im Zentrum steht. Ich bin jetzt seit 2020 an der TU in Dresden und darf hier eine Forschungsstelle leiten, die sich mit religiösen Gemeinschaften in einer vergleichenden Perspektive beschäftigt. Diese Forschungsstelle heißt im vollen Titel Forschungsstelle für vergleichende Ordensgeschichte, abgekürzt FOFUG. Und hier gibt es eine ganze Reihe verschiedenster Projekte, die auch immer natürlich zeitliche Rahmen haben, die sich nicht nur mit Benediktinern oder eben mit Franziskanern oder anderen Gemeinschaften beschäftigen, sondern versuchen tatsächlich vergleichende Fragen anzulegen, eben nach der Verfassungsordnung solcher Gemeinschaften, nach dem Armutsverständnis, um eben auch zu unserem Thema hinzuführen. Und all dies eben dann nicht bei einer, sondern immer möglichst bei vielen Gemeinschaften vergleichend, um auch die Besonderheiten der religiösen Orden, der Klöster dann herausarbeiten zu können. Mit Franziskus von Assisi beschäftige ich mich schon eine ganze Reihe von Jahren, eigentlich seit meiner Doktorarbeit, in der die Franziskaner auch neben anderen Orden eine ganz zentrale Rolle gespielt haben.
Ich würde mal behaupten, Franz von Assisi ist eine der bekanntesten mittelalterlichen Personen, die wir haben. Wenn man Leute fragen würde, wen kennt man aus dem Mittelalter, ich glaube, er ist ein hoher Kandidat auf der Liste von Personen, die genannt werden könnte. Wir werden sein Leben gleich im Detail besprechen, trotzdem schon mal vorgenommen. Warum ist er heute noch so bekannt und warum ist er auch heute noch relevant?
Franziskus ist sicher deshalb so bekannt, weil wir über keinen anderen Heiligen oder der als heilig verehrten der katholischen Kirche so gut Bescheid wissen wie über Franz. Das ist ja immer eine Grundvoraussetzung, dass man etwas über eine Figur überhaupt berichten kann. Und diese Voraussetzung ist bei Franziskus wohl wie bei keinem anderen gegeben. Es gibt eine unglaubliche Fülle an Texten über ihn. Franziskus hat sehr früh schon Darstellungen im Bild gefunden. Sein Leben ist in Bilderzyklen dargestellt. Und dieses Interesse, das eben schon Zeitgenossen hatten, das ist nie wirklich abgeflaut. Und er ist sicher auch der Heilige, der in unserer Geschichtskultur, die bis hin in die Populärkultur auch reicht, am präsentesten ist. Wir haben über 20 Spielfilme, die ihn ins Zentrum rücken. Es gibt einen Marvel-Comic. Er hat in der Literatur immer wieder Aufmerksamkeit gefunden. Es gibt Opern über Franziskus, Lieder, Kompositionen. Also Franziskus ist wirklich heute noch der Heilige, der sicher sehr, sehr bekannt ist und das nicht nur in Italien, seinem hauptsächlichen Wirkraum, sondern tatsächlich weit darüber hinaus. Und die Frage, warum das so ist, ist sicher neben dem Verweis auf die Fülle an Informationen, die wir über ihn haben, auch damit zu beantworten, dass sein Leben eben tatsächlich ein wirklich interessantes ist, schon für Zeitgenossen verblüffendes und eben daher auch interessantes und berichtenswertes, sondern auch für uns noch eines, das uns vielleicht auch deshalb anspricht, weil es Brüche aufweist, weil hier ein Mensch auf der Suche ist nach einem für ihn, aber auch für die ganze Welt guten und angemessenen Leben.
Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns dieses verblüffende, besondere Leben anschauen. Wann und wo tritt Franziskus in die Welt? Was prägt seine Kindheit und Jugend?
Franziskus wurde, genau wissen wir das nicht, am Beginn der 1180er Jahre geboren als Sohn eines wirklich reichen Tuchhändlers in Assisi. Und als solcher zählte er ganz sicher zur Oberschicht seiner Heimatstadt. Er erfuhr eine profunde Ausbildung, nicht nur im Geschäft seines Vaters, also er hat tatsächlich tiefere Einblicke auch in das Geschäft eines Tuchhändlers, eines Kaufmanns gewinnen können. Er hat aber auch Lesen und Schreiben gelernt. Und das war ja nicht zuletzt auch die Voraussetzung dafür, dass wir von ihm tatsächlich auch eigene Werke überliefert haben. Aber darauf kommen wir dann vielleicht später noch. Er zählte, ich sagte es, zur Oberschicht seiner Stadt, aber war gleichzeitig doch davon beseelt, noch weiter aufzusteigen. Er war Bürgerssohn und wollte gern in den Adelsstand. Und vor diesem Hintergrund, angesichts dieses Wunsches, war es für ihn nur naheliegend, dass er in einen der zahllosen Konflikte, die damals zwischen den oberitalienischen Städten herrschten, sich auch hat einbinden lassen in einen Kampf, in einen Krieg, kann man sagen, zwischen Assisi und der Nachbarstadt Perugia. Und dieser Krieg ging für Assisi mit einer Niederlage zu Ende und Franziskus kam in Gefangenschaft für circa ein Jahr. Dieser hat ihn dann sein Vater freigekauft. Und diese Gefangenschaft, dieses Kriegserlebnis muss tatsächlich eine Wende auch im Leben des Franziskus, wenn nicht ausgelöst, so dann aber doch deutlich verstärkt haben. Er hat zunächst einmal sein Leben fortgesetzt, also das eines Oberschichtensohnes. Die Biografien, die es über ihn gibt, die natürlich immer als Geschichten über Heilige zu lesen sind, also wir müssen hier vorsichtig sein, die nicht als Biografien im modernen Sinne zu lesen, sondern auch als Texte, die der heiligen Verehrung dienen. Aber diese Texte eben unterrichten uns, dass er ein ausschweifendes Leben geführt hat, dass er tatsächlich ein Leben der Upper Class geführt hat, so wie wir uns das heute vielleicht auch noch vorstellen. Aber nach dieser Kriegserfahrung war nicht nur seine Gesundheit angeschlagen, sondern offensichtlich auch sein Weltbild in Frage gestellt. Er hat sich doch öfters aus diesen gesellschaftlichen Zusammenhängen, in die er hineingeboren und hineingewachsen war, zurückgezogen, aber verfolgte eben nach wie vor auch sein Ziel, Ritter zu werden. Er zog dann noch einmal in einen Kampf, wollte an einem Kreuzzug teilnehmen im päpstlichen Auftrag, einem Heerzug nach Apulien, Aber auf dieser Reise ist er dann umgekehrt und diese Umkehr wurde ausgelöst durch eine direkte Anrede Gottes an ihn. Und wir werden bei Franziskus immer wieder auf solche Momente stoßen, in denen er sich direkt von Gott angesprochen fühlt und diese direkte Ansprache dann auch wichtig wird für sein Leben. Er glaubt eben tatsächlich, dass Gott ihn direkt anredet, ihm direkte Anweisungen gibt und diese befolgt er dann auch.
Man könnte es also so zusammenfassen, er führt ein ziemlich gutes Leben, kommt aber durch Kriegsgefangenschaft sehr nah an den Tod heran und sucht und findet dann auch einen neuen Sinn in seinem Leben. Wie verändert das sein Verhalten, seinen Lebenswandel?
Es verändert seinen Lebenswandel vermutlich nicht von heute auf morgen und gleich in einer 180-Grad-Wende, aber die Texte, die wir über ihn haben, verfasst von Leuten, die ihn ja tatsächlich auch kannten, die mit ihm gelebt haben, die legen uns nahe, dass er zunehmend andere soziale Kontakte suchte. Aus der Oberschicht trat er heraus und ging tatsächlich wortwörtlich an den Rand der Städte, dorthin, wo die großen armen Siedlungen waren, wo tatsächlich viele Menschen in bitterster Armut lebten. Und das war natürlich zunächst einmal in der Sicht der Zeitgenossen nichts, das man tat, wenn man eben wie Franziskus zur Oberschicht der Stadt wählte. Dann gab man sich nicht mit den Armen ab, dann gab man sich nicht mit Leprosen ab, also mit denen, die tatsächlich auch außerhalb der Gesellschaft standen. Franziskus tat das aber doch. Und er tat das nicht in der üblichen Weise, in der man vielleicht mit Armen Kontakt hatte, indem man ihnen Almosen gab und es damit bewenden sein ließ, sondern er mischte sich tatsächlich unter sie und versuchte zumindest zeitweise auch mit ihnen zu leben. Und das war etwas, was Aufsehen erregte, aber nicht in dem Sinne, dass man ihn zunächst dafür bewunderte, sondern zunächst einmal zweifelten doch offensichtlich große Teile seines alten Lebensumfeldes an seiner geistigen Gesundheit, dass er hier eben sich entfernte von dem, was er kannte, dass er sich von dem entfernte, was man für ein gutes, für ein gelungenes Leben hielt und an den Rand der Gesellschaft ging.
Sie hatten ja schon erwähnt, sein Vater war ein erfolgreicher Tuchhändler und wahrscheinlich war seine Idee, dass sein Sohn irgendwann mal dieses Geschäft übernimmt. Wie reagierte er denn auf die Veränderungen im Verhalten seines Sohnes?
Hier sind wir natürlich auch wieder auf die Zeugnisse angewiesen, auf die Texte, die ja Franziskus ins Zentrum stellen und die deshalb natürlich auch die Sichtweise des Vaters vermutlich nicht so objektiv wiedergeben, wie wir das uns vielleicht als Historikerinnen und Historiker oder überhaupt als Geschichtsinteressierte wünschen. Aber aus diesen Texten wissen wir, dass er dem Tun seines Sohnes wenig Wohlwollen entgegenbrachte. Und als Franziskus dann begann, das elterliche Geschäft dafür zu nutzen, um eben die Armen zu unterstützen, dass er einfach Tuch verkaufte und das Geld dann an die Armen austeilte, dann kam es zu einem offenen Konflikt. Der Vater sperrte ihn ein zu Hause, also Hausarrest könnte man sagen. Seine Mutter befreite ihn dann, nachdem der Vater auf einer Geschäftsreise unterwegs war. Und Franziskus setzte aber sein Werk fort, bediente sich an den materiellen Ressourcen seiner Familie und gab sie eben den Armen. Und daraufhin kam es zu einer Szene, die in der Öffentlichkeit von Assisi enormes Aufsehen erregte und die, auch wenn wir darüber nachdenken, ja eine wirklich umstürzende Kraft besitzt, einfach auch in der Symbolik, die da gewählt wurde. Der Vater verklagte seinen Sohn, zunächst wohl vor dem städtischen Gericht und dann vor dem Bischof von Assisi, und es kam zu einer öffentlichen Verhandlung, bei der Franziskus sich in aller Öffentlichkeit nackt auszog, seine Sachen, die er zuvor am Leibe trug, dem Vater vor die Füße legte und sich von seinem Vater löste und sagte, dass Gott nun sein Vater sei. Und der Bischof von Assisi, in dessen Beisein das Ganze ja stattfand, war so geistesgegenwärtig, und bedeckte Franziskus, den nackten Franziskus mit seinem Mantel. Das war also eine in mehrfacher Hinsicht aufsehenerregende und symbolisch hochbedeutsame Szene, die da stattgefunden haben muss. Zum einen die Entblößung, der vollkommene Verzicht auf all das, was er aus seiner Familie hatte, die offene Hinwendung zu einer gleichzeitig auch vollkommenen Besitzlosigkeit, zu einer wirklich faktischen Nacktheit, aber dann auch wieder die Umhüllung in das Gewand des Bischofs, die anzeigt, dass der Franziskus, der hier gerade sich von seiner Familie gelöst hatte, nun unter dem Schutz, unter dem Mantel der Kirche stand. Also diese Szene muss Aufsehen erregt haben und auch all diejenigen, die bisher vielleicht noch nicht über die familiären Verhältnisse der Familie des Franziskus im Bilde waren, über diese Verhältnisse und über diesen Bruch im Leben des Franziskus informiert haben.
Wie geht es nun für Franziskus weiter? Nun, da er die absolute selbstgewählte Armut beginnt.
Jetzt konnte er tatsächlich und musste auch tatsächlich das, was er vorher vielleicht nur phasenweise und noch nicht in der Radikalität, wie das dann später von ihm praktiziert wurde, getan hatte, in einer er selbst gewählten Mittellosigkeit fortsetzen. Franziskus hatte noch vor seiner öffentlichen Lossagung von seiner Familie schon damit begonnen, kleine Kapellen in der näheren Umgebung von Assisi wieder aufzubauen, die zerfallen waren. Und wohl etwas noch zeitlich vor dieser berühmten Szene auf dem Marktplatz von Assisi in Anwesenheit des Bischofs ist eine der sicher prägenden Anregungen, Anreden Gottes an Franziskus geschehen, soll geschehen sein, in der auch halb zerfallenen Kirche von San Damiano. Franziskus hat dort gebetet und der Kruzifixus, also der auf ein großes Holzkreuz gemalte Jesus, hat Franziskus direkt angesprochen und hat eben gesagt, Franziskus, geh und baue mein Haus wieder auf, das, wie er ja sehen könne, ganz zerfallen sei. Und Franziskus hat diese Anrede so verstanden, dass das Kreuz hier auf den Zustand dieser eben halb zerfallenen Kirche sich bezogen habe und diesen Auftrag, den er von Gott erhalten zu haben glaubte, den hat er dann nach der Lösung von seiner Familie auch weiter fortgesetzt. Er ist eben in der Umgebung von Assisi aktiv gewesen, hat dort Kirchen ausgebessert, hat das Ganze aber eben jetzt nicht mehr in der Kleidung eines reichen Bürgers getan, sondern in der Kleidung, die vielleicht eher einem Einsiedler, einem, der aus der Gesellschaft sich zurückgezogen hat, getan. Er hatte also jetzt nur noch eine einfache Kutte, er hatte nur einfache Schuhe, einen Sack über die Schulter, einen Ledergürtel und so wird er eben tatsächlich beschrieben. Und ungefähr im Alter von 25 hat er in einer dieser Kirchen, vielleicht in einer, die er selbst auch ausgebessert hatte, eine Predigt gehört über die Aussendung der Jünger, der Missionsauftrag Jesu an seine Jünger. Und das hat er auch wieder auf sich bezogen. Und so, wie er eben aus dieser Predigt erfahren hatte, dass Jesus überhaupt nichts besessen hätte und auch die Jünger nichts besessen hätten, so wollte er nun auch leben, nämlich gänzlich ohne jeden Besitz. Und er hat daraufhin seine Kleidung wieder abgelegt, die ja schon keine reiche bürgerliche Kleidung mehr war, sondern die eines wirklich Armen, und hat stattdessen einen eher sackartigen Fetzen übergezogen, der dann auch nicht mehr von einem Ledergürtel gehalten wurde, sondern nur noch von einem Rick. Er hat also wieder das Wort Gottes, diesmal aus dem Munde eines Priesters, auf sich als eine direkte Anrede bezogen und hat versucht, das, was Gott da sagte, als einen direkten Auftrag für sich zu verstehen. Er wollte auch überhaupt kein Geld mehr annehmen, was er vorher noch angenommen hat, um eben seinen Kirchenwiederaufbauauftrag, den er ja zu haben glaubte, ausführen zu können, eben dieses Geld gar nicht mehr annehmen, auch nicht mehr besitzen. Und er hat für sich nun den Entschluss getroffen, das, was er zum Überleben braucht, nur noch als Spende, als Almosen anzunehmen, eben tatsächlich um Nahrung zu betteln, wenn er hungrig war und auch keine Vorräte mehr anzulegen, seien es jetzt Lebensmittel oder eben auch vor allen Dingen keine Geldreserven mehr anzulegen. Wenn er aber jetzt sich entschieden hatte, ein solches Leben zu führen, das ja abhängig war von der Mildtätigkeit anderer, von Spenden, dann war es natürlich auch naheliegend und erwartbar, dass er wieder verstärkt auch in den Blick der Stadtbevölkerung von Assisi geriet, einfach weil er ja auch betteln musste, wenn er sonst nichts zu essen gefunden hatte.
Er bricht mit seiner Familie, er zieht sich öffentlich aus, er lebt am Rande der Stadt, er trägt keine richtige Kleidung und er nimmt auch nicht mehr am wirtschaftlichen Leben teil. Sie haben eben das Wort radikal verwendet. Er ist ja so mit Mitte 20 in so einem typischen Sturm- und Drangalter. Würde man ihn heute oder mit heutigem Blick als Fundamentalisten bezeichnen?
Das kann man, wenn man vielleicht die ja vielfach negativen und auch zu Recht negativen Assoziationen des Fundamentalismus vielleicht ein wenig beiseite lässt. Er war fundamental, ohne Frage, in seiner Orientierung auf das, was er als Anrede Gottes empfangen zu haben glaubte. Er war allerdings nicht fundamental in dem Sinne, wie das heute vielleicht auch für Fundamentalisten kennzeichnend ist, dass er sofort versuchte, das, was er für richtig hielt, auch anderen mit Zwang jetzt überzustülpen oder andere unmittelbar in die eigene Lebensweise einzubinden und dafür zu halten, dass alle nun so leben müssten, wie man selber das für richtig hält. In dem Sinne war er ganz sicher kein Fundamentalist, aber er war insofern ein wirklich entschieden lebender Mensch, als dass er für sich ein Fundament seines Lebens gewählt hatte, eben das, was die Evangelien über das Leben Jesu ihm nahelegten, eben eine konsequente Orientierung am Vorbild des Jesus von Nazareth und seines Lebens auf dieser Welt. Also das, was man als auch Vita Apostolica bezeichnen kann, wird dann später für ihn prägend, eben ein Leben in Gemeinschaft, so wie Jesus das mit seinen Jüngern vorgelebt hat. In dem Sinne kann man ihn vielleicht als Fundamentalisten bezeichnen, muss aber doch große Abstriche machen an der Bedeutung, die dieser Begriff ja heute auch hat.
Unsere Folge heißt ja nicht nur Franz von Assisi, sondern da steht doch ein und seine Bewegung dahinter. Das heißt, er bleibt in dem, was er tut, nicht allein. Wer schließt sich ihm an und warum?
Ja, ich hatte eben schon darauf hingewiesen, dass Franziskus einfach notwendigerweise wieder stärker in die Öffentlichkeit treten musste, ganz einfach, um auch zu überleben, um Nahrung zu erhalten. Und da kannte man ihn natürlich noch als Sohn eines reichen Tuchhändlers, als Teil der städtischen Elite, der er ja einmal war. Und dieser Bruch in der Biografie, die Franz vorgelebt hat, der verfehlte ganz offensichtlich nicht seine Wirkung. Es ist nicht so, dass er gleich eine Massenbewegung losgetreten hätte. Das wäre sicher eine falsche Annahme. Aber zumindest langsam schlossen sich ihm doch auch Bürger Assisis und später auch aus der Umgebung an. Die ersten beiden kennen wir auch namentlich und wir wissen, dass sie, ähnlich wie Franziskus zuvor, auch zur städtischen Oberschicht zählte. Und das ist insofern auch bezeichnend, dass sich ihm jetzt nicht die wirklich Armen anschlossen, für die ein solches Leben ja vielleicht auch hätte attraktiv sein können, sondern es schlossen sich ihm andere Menschen an, die eher zu den Begüterten zählten und die auf ihre Güter, auf ihre Besitztümer verzichteten, um eben eine ähnliche Konsequenz im Leben zu zeigen, wie das Vorbild Franziskus das nahelegte. Oberschicht, ich hatte es eben schon erwähnt, gleichzeitig zählten diese Figuren auch zu den Intellektuellen ihrer Zeit. Unter den ersten war auch ein Jurist, Petrus Catani, der dann später Nachfolger des Franziskus auch als Oberhaupt der Gemeinschaft der frühen Franziskaner wurde. Und das, was diese zunehmend größer werdende Gruppe, aber von einer Massenbewegung kann man eben noch lange nicht sprechen, tat, war das, was Franziskus vorher auch gemacht hatte. Man zog umher, man predigte Buße, man versuchte Kirchen zu reparieren und tat das alles aber eben unter den Augen der sicher erstaunten Öffentlichkeit von Assisi. Man kann davon ausgehen, dass nach ungefähr einigen Jahren, 1209, Franziskus wird jetzt am Ende seiner 20er Jahre gewesen sein, es ihm gelungen war, immerhin 11 Leute von seinem Lebensmodell zu überzeugen. Und mit diesen 11 zog er dann 1209, das ist zumindest ein gesichertes Datum, nach Rom und erhielt dort tatsächlich auch eine Audienz beim Papst. Dass jetzt hier ein Aussteiger, einer, der tatsächlich im gesellschaftlichen Abseits nun stand, eine Audienz beim Papst hielt, hatte mehrere Ursachen. Zum einen hat sich wohl sein Ortsbischof, der ihn ja schon unter seinem Mantel bedeckt hatte, ich hatte darauf hingewiesen, für ihn in Rom eingesetzt, dass er diese Audienz erhielt. Und zum anderen war die Kirche in dieser Zeit tatsächlich einer wohl existenziellen Gefahr ausgesetzt. Denn das Leben, das Franziskus hier führte, das Leben in Armut, das freiwillige Leben in Armut, auch darüber werden wir sicher noch sprechen, was das bedeutet und was es unterscheidet von einem unfreiwilligen Leben in Armut, dass dieses freiwillige Leben in Armut nichts war, was Franziskus jetzt als Alleinstellungsmerkmal hatte. Überall in Europa haben wir ähnliche Figuren, die aber nicht die Wirkmacht entfaltet haben, wie Franziskus das tat. Überall in Europa haben wir in Fragestellungen einer reichen Kirche, und die Kirche war zu dieser Zeit sicher die reichste und mächtigste Institution im lateinischen Europa, überall haben wir Bewegungen, religiöse Bewegungen, die versuchen, sich von dieser reichen Kirche abzusetzen und tatsächlich wieder an dem anzuknüpfen, was man aus den Evangelien zu wissen glaubt. Eben eine Gemeinschaft, die besitzlos umherzieht und das Reich Gottes predigt. Und vor diesem Hintergrund musste für den Papst Innozenz III., sicher einer der weitblickendsten Päpste überhaupt, ist eigentlich fast wie ein Geschenk erscheinen, dass plötzlich jemand aus dieser Armutsbewegung zu ihm nach Rom kommt und von ihm erbittet, die eigene Lebensform zu bestätigen. Dass also einer der vielen, die aus den gesellschaftlichen Zusammenhängen heraustreten, jetzt zu einem der, oder wenn nicht gar dem höchsten Potentaten, dem höchsten Machthaber dieser Welt kommt und ihn darum bittet, zu bestätigen, dass er dieses Aussteigerleben tatsächlich führen darf. Und der Papst hat ihm das mündlich zwar nur, aber immerhin bestätigt, weil er eben erkannt hat, dass hier es möglich ist, diese Armutsbewegung, die außer Kontrolle zu geraten drohte, außerhalb der Kontrolle der Kirche zu existieren drohte, dass er die auf diese Weise wieder einfangen kann. Denn auch das ist einer der faszinierenden Momente im Leben des Franziskus. Er hat eigentlich alle Institutionen in Frage gestellt mit seinem Leben, aber gleichzeitig war er kirchentreu in einer Art und Weise, die wir nur zur Kenntnis nehmen können, ohne dass wir sie wirklich erklären können. Denn eigentlich passt es schlecht zusammen, Armut zu predigen, die Gleichheit aller Menschen vor Gott zu predigen und gleichzeitig aber anzuerkennen, dass es eine unsagbar reiche Kirche gibt, der man sich auch noch unterordnet.
Bevor wir darauf gleich weiter eingehen, Franz von Assisi und seine Bewegung renovieren Kirchen in der Umgebung. Jetzt ist so eine Renovierungsarbeit, das kostet ja Material, Arbeitszeit und Kraft. Und Sie sagten eben, diese Bewegung legt keine Nahrungsvorräte an, legt keine Geldvorräte an. Wie haben die das konkret hinbekommen, Kirchen zu renovieren unter diesen Umständen?
Ja, sie haben es deshalb hinbekommen, weil sie als Gemeinschaft Aufsehen erregt haben und weil sie auch bei denen, die sich jetzt nicht unmittelbar der Gemeinschaft angeschlossen haben, doch diejenigen, die das Ganze wohlwollend sahen, bewegen konnten, ihnen Spenden zu geben, sei es in Form von Baumaterialien, sei es in Form von tatsächlicher Hilfe beim Bau, sei es auch in Form von Spenden, die dann wieder, also Geldspenden, die dann wieder eben in Material umgewandelt werden konnten. Denn Geld, das hatte ich schon gesagt, wollte man ja nicht mehr annehmen. Es gab also hier tatsächlich auch Unterstützung von Seiten derjenigen, die dieses Leben beeindruckend fanden, die es faszinierend fanden, die es für wirklich fromm hielten, die aber selber nicht bereit gewesen waren und auch nicht bereit sein wollten, sich der Bewegung jetzt selbst anzuschließen. Also materiell hatten, glaube ich, diese Brüder bei ihrem Kirchenaufbau doch Unterstützung und der war, haben sie ganz zu Recht darauf hingewiesen, sicher auch nötig, um ein solches Werk wie eben die Kirchensanierung, die Kirchenrestaurierung jetzt hier vornehmen zu können.
Franziskus und seine Bewegung sparen kein Geld, betteln um Nahrung und tragen schlechte Kleidung, weil sie sich dafür entschieden haben. Und sie haben eben schon mit der unfreiwilligen Armut darauf hingewiesen, es gab auch Leute, die haben damals so gelebt, aber nicht selbst entschieden, sondern weil es nicht anders ging. Wie war das Verhältnis von Franz von Assisi zu den unfreiwillig Armen?
Ja, sie waren sicher die große Inspiration auch für ihn. Er hat ja am Beginn seiner radikalen Umkehr nach der Kriegserfahrung, ich hatte darauf hingewiesen, begonnen, sich zunehmend unter diese Menschen zu mischen, ihr Leben zunächst einmal vielleicht auch nur zu beobachten und dann auch teilzuhaben an diesem Leben. Diese Konstellation verweist natürlich auf einen strukturellen Widerspruch zwischen diesen beiden Formen der Armut, der Freiwilligen und der Unfreiwilligen. Franziskus entstammt den höchsten bürgerlichen Kreisen. Materielle Not herrschte im Hause des Franziskus von Assisi nie. Sein Vater war wirklich unsagbar reich. Er konnte auf all das verzichten. Er konnte freiwillig arm sein. Solche Optionen hatten natürlich diejenigen, die sicher die größte Gruppe an Menschen im damaligen Europa stellten, nämlich die unfreiwillig Armen, überhaupt nicht. Wer unfreiwillig arm war, der hat keine Option, auf irgendetwas zu verzichten. Der hat keine Option, seine Armut als etwas herauszustellen, das vielleicht einem höheren Zweck dient oder mit dem man irgendetwas zu erreichen versucht. Das ist ja etwas, was nur dann funktioniert, wenn man bewusst auf Reichtum verzichtet und ganz bewusst arm lebt. Wir können davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen im damaligen Europa eher arm als reich waren. Und über diese sicher größte Gruppe an Menschen wissen wir dennoch sicher am allerwenigsten, weil über diese Armen gar nicht berichtet wurde. Die waren nur dann relevant, wenn man ihnen eben Almosen geben konnte, was ja nötig war, nach dem Modell der damaligen Zeit, um eben gute Werke zu vollbringen und mit diesen guten Werken sich gleichsam auch vor Gott zu bewähren, um dann im jenseitigen Leben auch den Platz zu gewinnen, den man sich wünschte, eben den Himmel und nicht die Hölle. Für diese große Gruppe der unfreiwillig Armen musste natürlich jemand wie Franziskus zunächst einmal als ein Widerspruch erscheinen, als eine Provokation. Und wir wissen, dass auch die Sympathien dieser unfreiwillig Armen nicht unbedingt jemanden galt, der mit ihnen jetzt auch noch um die Ressourcen konkurrierte. Denn wenn Franziskus beginnt zu betteln, obwohl er eigentlich gar nicht hätte betteln müssen, ist das ja ein Bettler mehr, der eben auf diesem Markt, auf diesem karitativen Markt, dann natürlich auch wieder um Ressourcen mit denen konkurriert, die das notwendigerweise aus existenziellem Zwang heraus tun müssen. Franziskus eben als einer, der das Leben eines Armen ja deshalb führt, weil er sich bewusst dafür entschieden hat, weil Gott es ihm direkt aufgetragen hat. Die unfreiwillig Armen sind von solchen Überlegungen ja gänzlich gelöst.
Es bleibt in den folgenden Jahren nicht bei den zwei Handvoll Anhängern, die Franziskus gewinnt. Seine Bewegung wächst. Was macht das mit dieser Gruppe von Leuten, die eigentlich asketisch, arm und irgendwo auch zurückgezogen leben wollen?
Ja, nachdem tatsächlich die Anfänge doch eher langsam und verhalten begonnen haben, 1209 zog Franziskus mit 11 Gefährten nach Rom. Eigentlich 10 Jahre später können wir davon ausgehen, dass diejenigen, die als Anhänger des Franziskus zu seiner Gemeinschaft gestoßen waren, schon ungefähr 5000 Mitglieder zählten. Und wenn wir dann nochmal ein knappes halbes Jahrhundert voranschreiten, um 1260, geht man davon aus, dass schon 30.000 bis 35.000 im Franziskanerorden, der sich dann gebildet hatte, Mitglied waren. Und diese 35.000, die es vielleicht waren, waren dann schon eine gut organisierte Gemeinschaft in 32 Provinzen. Das sind geografisch-administrative Einheiten, die dann eben helfen sollen, diese große Menge an Menschen, die sich jetzt hier in der Nachfolge des Franziskus zusammengefunden hatten, auch zu lenken und zu steuern und dieser Gemeinschaft eben Regeln zu geben und auch die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen. Aber das ist noch lange hin und ja auch eine ganze Weile nach dem Tod des Franziskus 1226. Wenn wir wieder in die Lebzeit des Franziskus gehen, dann ist aber spätestens mit dem Besuch des Franziskus und seiner Gefährten in Rom und der Bestätigung der Lebensform dann tatsächlich dieses Modell des Lebens offensichtlich so attraktiv, dass sich immer mehr Menschen, Männer wie Frauen, dem Ganzen anschließen wollen. Und es besteht jetzt tatsächlich die Notwendigkeit, das, was als eine lose Gemeinschaft begonnen hat, die sich eigentlich immer auf das Wort ihres Stifters, eben auf das Wort des Franziskus in erster Linie beruft und die hier Orientierung findet, um auch das gemeinschaftliche Leben führen zu können, dass diese Gemeinschaft nun, wenn sie immer größer wird, wenn sie geografisch weitere Räume umspannt, auch andere Regeln braucht, um eben überhaupt als Gemeinschaft existieren zu können. Und vor diesem Hintergrund können wir davon ausgehen, dass Franziskus eigentlich kontinuierlich an dem arbeitet, was er damals dem Papst als Lebensform seiner Gemeinschaft vorgelegt hat. Diese erste, die Forschung spricht hier teilweise von einer Urregel, die ist verloren. Wir kennen sie nicht. Was Franziskus dem Papst vorgelegt hat, können wir nur erschließen. Das werden im Wesentlichen Auszüge aus den Evangelien gewesen sein, die eben auf Armut, Besitzlosigkeit, auf Buße abzielen. Aber diese biblischen Elemente werden von ihm in den folgenden Jahren sicher immer weiter ausgebaut sein. Und wir haben dann im Jahre 1221 die erste Regel der Franziskaner fassbar als ein Text, der versucht, das Leben in dieser ja nun schon tausende Mitglieder umfassenden Gemeinschaft tatsächlich zu regulieren. Da werden dann solche Fragen wie von Über- und von Unterordnung beispielsweise geklärt. Wie funktioniert das? Wer muss jetzt wem gehorchen? Franziskus kann ja nicht gleichzeitig und überall sein. Wie kann man neue Mitglieder in die Gemeinschaft aufnehmen? Gibt es da spezielle Verfahren? Gibt es Prüfungen? Was macht man überhaupt mit Besitz? Wie verfährt man mit denen, die neu kommen? Was müssen die dann mit ihrem Eigentum tun? Aber auch Fragen der Mission. Wie geht man tatsächlich jetzt um mit denen, die dann auch in das Heilige Land ziehen, die nach Ägypten ziehen, die Ungläubige, wie das heißt, bekehren wollen? Wie geht man mit Frauen um? All solche Punkte werden dann eben in einer ersten Regel aus dem Jahre 1221 geklärt oder zumindest man versucht, sie zu klären, um die Organisation als solche auch von Franziskus als der zentralen Leitfigur schrittweise lösen zu können, weil einer allein, das ist recht naheliegend, natürlich nicht Verantwortung für 5.000 Menschen tragen kann, die ja auch sich zunehmend über ganz Europa ausbreiten.
Und dieses Ausbreiten umfasst auch einen sehr interessanten Streitpunkt innerhalb der Bewegung, nämlich da geht es um Gebäude und aus welchem Material sie gebaut sind und was das für das Thema Armut und Permanenz bedeutet. Können Sie das einmal ausführen?
Ja, das ist ein ganz zentrales auch für Franziskus. Es gibt eine sehr schöne Geschichte, die über ihn berichtet wird, dass er nämlich ein Haus, das während seiner Abwesenheit an einem seiner Lieblingsorte, die Porziunkula-Kapelle, da steht heute die große Kathedrale Santa Maria degli Angeli, die Heilige Maria von den Engeln, dass eben ein Haus, das die Bürger Assisis in dieser kleinen Kapelle für die Brüder errichtet hätten und das aus Stein errichtet war, dass Franziskus dieses Haus wieder abreißen wollte, eben weil es aus Ziegeln, weil es dauerhaft errichtet war. Und eine solche Dauerhaftigkeit in seinen Augen überhaupt nicht zum Ideal einer armen Gemeinschaft, einer besitzlosen Gemeinschaft passen wollte. Denn dieser Ort sollte ja in gewisser Weise Muster eines franziskanischen Lebens sein. Und wenn jetzt hier im Zentrum dieser jungen Armutsbewegung ein Haus stand, das ganz traditionell aussah und das aber eben keine Kirche war. Kirchen durften natürlich aus Stein sein, mussten dauerhaft sein, weil sie ja Häuser Gottes waren. Aber wenn jetzt hier diese neuen Armen, diese Gemeinschaft, die später mal zum Franziskanerorden sich entwickeln sollte, ein Haus ihr eigen auch noch nennen sollte, das genau so aussah wie das, was Franziskus hinter sich gelassen hatte, eben mächtig, dauerhaft und auch schon in der Architektursprache eben für einen gewissen Wohlstand stehend, dann musste das seinen Bestrebungen diametral entgegenstehen. Und er soll eben, wie berichtet wird, sich eigenhändig daran gemacht haben, dieses steinerne Haus wieder abzureißen, weil es nicht zu seinem Lebensideal passte, weil es nicht zu dem passte, wofür seine Gemeinschaft stand. Und dass das tatsächlich eine glaubwürdige Geschichte ist, das können wir auch aus anderen Zusammenhängen erschließen. Die Brüder breiteten sich dann mit Beginn der 1220er Jahre tatsächlich über ganz Europa aus, auf die Iberische Halbinsel, auf die britischen Inseln. Und eben aus England haben wir einen ähnlichen Bericht, dass hier auch ein steinernes Haus, das man den Brüdern gegeben hatte, von Bürgern, dass das abgerissen wurde und stattdessen eines aus Lehm errichtet wurde, ganz einfach, weil das in der architektonischen Zeichensprache für Armut stand, während das steinerne Haus für Reichtum stand. Wir können an solchen Beispielen dann eben auch natürlich gut erkennen, dass zum einen ein Leben, wie es Franziskus vorschwebte und wie er es ja lange Jahre selber praktizierte in vollkommener Armut, dann auch gar nicht mehr praktikabel war, wenn Gemeinschaften größer werden, wenn die Zahl der Mitglieder in die Tausende geht. Und dass zum anderen aber auch Gemeinschaften trotzdem Symbole brauchen, die die eigenen Ideen repräsentieren. Und wenn man Mitglied einer Gemeinschaft ist, die sich als Armutsbewegung versteht, dann sind natürlich steinerne Häuser eigentlich schlechte Zeichen, weil sie genau diesem eigenen Ideal nicht passend sind. Gleichzeitig aber, ich hatte darauf hingewiesen, braucht man ja doch wieder Häuser, wenn man eben in der Gemeinschaft die Zahl der Mitglieder dann in die Tausende hat anwachsen lassen. Ganz einfach, weil natürlich eine solche Menge an Menschen gar nicht mehr einfach nur in freier Natur unterkommen kann, weil es nicht nur Strukturen braucht, das Stichwort Regeln hatte ich schon erwähnt, sondern weil es natürlich auch eine Infrastruktur braucht, um diese großen Mengen an Menschen zu versorgen, um sie unterzubringen, um auch ihnen die Betätigung zu erlauben, die man ja gleichzeitig auch wieder anstrebt, eben das Bußepredigen, eben das Leben mit Armen und das, wenn man so will, gesellschaftlicher Stachel sein.
Sie haben es geschildert, der Franziskanerorden wächst und breitet sich über Europa aus. In dieser Zeit, und da gehen wir nochmal auf das Schrifttum von Franziskus zurück, das Sie erwähnt haben, was schreibt er in dieser Zeit? Worüber schreibt er? Was sind seine Gedanken zu der Bewegung, die er losgelöst hat?
Ja, wir haben, ich hatte es ganz am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt, wir haben eben hier überhaupt jemanden, der schreiben kann. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Zeit, aber als Kaufmannssohn dann doch eine der Fähigkeiten, die man wohl recht früh auch erlernen muss. Und was er hinterlassen hat, ist doch eine ganze Menge. Wir können davon ausgehen, dass vieles auch verloren ist, aber weil er eben schon zu Lebzeiten als Heiliger galt, und ja auch nach seinem Tode schon recht schnell dann offiziell heilig gesprochen wurde von Papst Gregor, hat sich doch auch eine ganze Menge erhalten von seinen Schriften. Wir haben die Regel, auf die ich eben schon hingewiesen habe, aus dem Jahre 1221. Wir haben dann eine zweite, schon sehr viel rechtlich elaboriertere Regel, die auch unter tätiger Mithilfe der päpstlichen Kurie entstand von 1223. Wir haben eine ganze Reihe kürzerer Briefe, die er an Mitbrüder geschrieben hat. Wir haben vor allen Dingen eine große Anzahl von Gebeten, die er niedergeschrieben hat. Wir haben natürlich sicher das literarische Zeugnis des Franziskus, seinen Sonnengesang, der ja auch ein Gebet darstellt, das er aber gleich auch mit der gesamten Schöpfung, an die gesamte Schöpfung richtet, eben Bruder Sonne, Schwester Mond, Schwester Tod. Die belebte und die unbelebte Natur werden da von ihm mit angeredet und sicher ist dieser Sonnengesang auch jenseits des Umstands, dass es eben ein Zeugnis des Franziskus von Assisi ist, eines der schönsten, die wir aus dieser Zeit überhaupt haben. Also wirklich etwas sehr Poetisches auch. Was haben wir noch von ihm? Wir haben Mahnungen an die Brüder, wir haben Weisungen. Wir haben sicher eines der zentralen Schriftstücke auch für seine Gemeinschaft, sein sogenanntes Testament, das er kurz vor dem Lebensende noch verfasst hat und in dem er versucht, die Gemeinschaft, die wirklich groß geworden war, die jetzt tausende Mitglieder in ganz Europa umfasste, aber auch im Heiligen Land ja schon vertreten war, dass er dieser Gemeinschaft noch einmal die eigenen Anfänge vor Augen stellt, dass er noch einmal sagt, ich, Franziskus, komme aus einem reichen Hintergrund, ich habe mein Leben nach Gottes Anrede hin neu orientiert und ich habe ganz allein und nur mit Gottes Hilfe etwas geschaffen, an dem ihr alle teil seid und ihr seid mir nachgefolgt und deshalb bitte ich euch auch, immer diese Anfänge zu bewahren und zu beachten, weil er natürlich auch sah, dass die Entwicklung hin zu einer Organisation verlaufen war, die feste Repräsentanzen besaß, die an Universitäten, die ja auch in dieser Zeit entstehen, vertreten war, dass hier seine Gemeinschaft sich doch verändert hatte, notwendigerweise muss man natürlich sagen, verändert hatte und sich in einer Weise verändert hatte, die Franziskus selber nicht wirklich gefiel. Und vor diesem Hintergrund schreibt er eben ein Testament und versucht noch einmal an diese Anfänge zu erinnern und nicht nur zu erinnern, sondern gleichzeitig das Lebensmodell des Anfanges für alle noch einmal verpflichtend festzuschreiben.
Ende der 1210er Jahre macht Franziskus etwas, das er schon in seinen jungen Jahren getan hat. Er geht wieder in einen Kriegszug hinein. Er nimmt als Missionar am Kreuzzug nach Damiette, den ich im Podcast auch ausführlich besprochen habe, teil. Warum entscheidet er sich dazu, diese weite Reise auf sich zu nehmen?
Franziskus wollte schon zuvor ins Heilige Land ziehen. Franziskus wollte Märtyrer sein. Das ist sicher wieder etwas, was an das vorhin schon besprochene Stichwort Fundamentalismus anklingen lässt. Er war davon beseelt, ins Heilige Land zu ziehen, in die Mission zu ziehen, unter die Ungläubigen zu ziehen und ihnen eben das Wort Gottes zu verkünden. Es ist aus verschiedensten Gründen mehrfach gescheitert. Krankheit stand da in erster Linie im Wege. Franziskus war seit seiner Gefangenschaft in Perugia als Mensch tatsächlich gezeichnet. Er hatte eine ganze Reihe von körperlichen Leiden, die er durch das Leben, was er praktiziert hatte, durch die harte Askese, durch Nahrungsverzicht, durch Schlafverzicht und durch viele ungesunde Praktiken, die sein Leben auszeichneten, noch verschärft hat. Und deshalb war es nicht so einfach für ihn, ins Heilige Land zu ziehen. Aber dann 1219 ergibt sich die Gelegenheit. Er zieht mit dem Kreuzfahrerheer nach Ägypten und hat dann wohl tatsächlich auch Gelegenheit, den Sultan dort zu treffen. Je weiter wir dann in den Berichten über Franziskus zeitlich voranschreiten, werden diese Treffen oder wird dieses Treffen immer kunstvoller ausgeschmückt, bis hin dann zu Erzählungen über eine Bekehrung des Sultans, der dann in seinem Herzen Christ geworden sei, durch das Wirken des Franziskus. All das ist sicher ins Reich frommer Legende zu verweisen, aber es spricht viel dafür, dass Franziskus tatsächlich den Sultan getroffen und mit ihm auch vielleicht ein paar Worte gewechselt hat. Wir können vielleicht auch davon ausgehen, dass das Wesen des Franziskus, der ja eben gerade nicht als aggressiv fundamentalistisch beschrieben wird, sondern als immer freundlich und offen und zugewandt in den Quellen erscheint und nicht nur in denen, die ihm wohlgesonnen sind, die jetzt entstehen, um ihn als Heiligen darzustellen, dass dieses Wesen des Franziskus offensichtlich auch den Sultan beeindruckt haben muss und er ihn aus diesem Grund nicht einfach als einen, der da im Heer der Kreuzfahrer mitgereist ist, hinrichten lässt. Er hat also diese Reise ins Heilige Land tatsächlich überlebt. Der Martyriumswunsch, den er vielleicht auch hatte, hat sich nicht erfüllt, aber er hat es immerhin offensichtlich geschafft, auch im Heiligen Land Aufmerksamkeit in seinem Wirken zu erregen. Er hat dann aber, und das ist etwas, was wir auch schon kurz angesprochen haben, er hat dann aber auf seiner Ägyptenreise wohl auch Boten dann wieder aus Italien oder Boten empfangen aus Italien, die ihm berichtet haben, dass durch seine Abwesenheit die Gemeinschaft dann eine Entwicklung weitergenommen hat, die eben ganz und gar nicht in seinem Sinne war, dass hier eben tatsächlich die Armut, die Besitzlosigkeit und das, wenn man so will, eher Unorganisierte zurückgedrängt wurden zugunsten eben von festen Strukturen, die auch feste Häuser eingeschlossen haben. Und er reiste dann zurück nach Italien, hat sich aber wohl in diesem Ägyptenaufenthalt noch eine Augenkrankheit auch zugezogen, zusätzlich zu seinem sonstigen Leiden, das ihn dann im Laufe seines restlichen Lebens hat erblinden lassen.
Und nicht nur das, wenige Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Kreuzzug stirbt er auch.
Ja, 1226 stirbt Franziskus, aber zuvor ist wohl noch eines der einschneidenden Ereignisse im Leben des Franziskus anzusetzen, nämlich 1224. Und das ist das, was wir heute als seine Stigmatisation bezeichnen. Franziskus hat sich 1224 aus seiner Gemeinschaft zurückgezogen. Ich hatte schon darauf hingewiesen, er hat ja einen seiner ersten Gefährten, Petrus Catani, als seinen Stellvertreter oder eher als seinen Nachfolger, als Oberhaupt an der Spitze seiner Gemeinschaft eingesetzt. Petrus Catani stirbt dann aber recht schnell. Es gab dann den nächsten Nachfolger. Und Franziskus hat sich wieder zurückgezogen, diesmal nicht aus der Welt, aber aus seiner Gemeinschaft. Und 1224 zieht er sich in eine Einsiedelei auf dem Berg Laverna zurück und lebt dort mehr oder weniger allein. Ein Bruder versorgt ihn mit Nahrung und besucht ihn von Zeit zu Zeit, aber er lebt dort, nach allem, was wir wissen, in doch großer Verzweiflung, weil er seine Gemeinschaft auf einem Weg sieht, der sich doch von dem, was er eigentlich mal intendiert hatte, was er eigentlich mal beabsichtigt hatte, immer weiter entfernt. Was sich dann genau zugetragen hat auf diesem Berg, darüber wissen wir nichts. Franziskus selber hat nie darüber gesprochen. Und die Zeugnisse werden, wie das immer so ist, dann mit größerem zeitlichen Abstand immer ausführlicher. Die franziskanische Geschichte geht so, es sei ein Seraph, also ein sechsflügeliger Engel, der gleichzeitig auch noch die Gestalt des gekreuzigten Christus hatte, erschienen. Und Franziskus hätte von diesem die Wundmale Christi empfangen. Das ist ja in vielen Darstellungen auch künstlerisch umgesetzt. Am bekanntesten sicher sind die Fresken von Giotto in San Assisi oder auch auf Tafelbildern, wo man eben diesen sechsflügeligen Engel in Kreuzesgestalt sieht und Franziskus sieht und Strahlen von den Wundmalen Christi auf die Hände, auf die Füße des Franziskus, auf die Seite des Franziskus ausgehen und Franziskus eben jetzt tatsächlich die gleichen Wundmale empfängt, wie Jesus sie empfängt als Sohn Gottes, der dann eben als Christus die Welt erlöst. Und die theologischen Implikationen einer solchen Christusförmigkeit, die Franziskus hier erfährt, die sind natürlich sehr weitreichend und man kann darüber spekulieren, was bedeutet das eigentlich? Ist es jetzt nur eine Auszeichnung für das Leiden, das Franziskus empfangen, eine Auszeichnung für das Leiden, das er ausgestanden hat? Oder ist es tatsächlich mehr, dass Franziskus hier auch eine gleichsam religionsstiftende Funktion wieder zugewiesen bekommt. Es gibt Forscher, die das vor allen Dingen herausstellen. Helmut Feld ist ja sicher der bekannteste. Wir haben aber, ich sagte es schon, keine direkten Zeugnisse über das, was da geschehen ist. Und wir wissen dann aber, dass mit dem Tod des Franziskus sich die Kunde von diesen Stigmata, die er empfangen haben soll, zunehmend verbreitet. Und interessant ist aber auch die Beobachtung, dass sich vor Franziskus und diesen Stigmata, die er empfangen haben will, es faktisch keine Zeugnisse über entsprechende Stigmatisierungen bei anderen Personen gibt. Mit Franziskus setzt dann aber noch keine Welle, aber doch eine gewisse Konjunktur ein, die ja bis heute anhält, dass eben immer wieder Personen für sich reklamieren, die Stigmata, also die Wundmale Christi, empfangen zu haben. Also auch da ist Franziskus ganz offensichtlich sehr wirkmächtig. Franziskus stirbt 1226. Er stirbt in einer selbstgewählten Weise. Er lässt sich wieder in seine Porziunkula-Kapelle, das ist die, von der ich schon darauf hingewiesen habe, dass er sie eben oder dass diese Kapelle nicht durch ein steinernes Haus aufgewertet werden soll, bringen, lässt sich auf den Boden legen, lässt sich in Kreuzesform legen auf ein Bett aus Asche. Er möchte also tatsächlich in vollkommener Armut sterben und wird dann in einer atemberaubenden Geschwindigkeit heilig gesprochen. Keine 2 Jahre nach seinem Tod ist Papst Gregor IX. Franziskus heilig. Bei dieser Heiligsprechung fehlt das, was ich eben erwähnt habe, eben die Stigmatisierung dann erstaunlicherweise keine Rolle. Das wird dort mehr oder weniger übergangen, obwohl es natürlich als Zeichnung von Heiligkeit hätte thematisiert werden können. Vielleicht spricht dieses Schweigen auch dafür, dass man in kirchlichen Kreisen mit diesem behaupteten Phänomen der Stigmata auch noch nicht so richtig umgehen konnte, dass man damit noch nichts anfangen konnte.
Wie ergeht es nun dem Franziskanerorden, der ja durch die Heiligsprechung seines Gründers sozusagen geadelt wurde, in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten nach Franziskus Tod?
Ja, man kann sagen, dass das, was sich schon zu Lebzeiten des Franziskus abgezeichnet hat, nämlich Deutungskämpfe um das, was wirklich Armum sein heißt, fortgesetzt haben. Dass sich Fraktionen gebildet haben, derjenigen, die eher dem Lebensmodell, dem Lebenswandel des Franziskus, der tatsächlich arm und mittellos in der Welt umherziehen möchte, dass es eben Fraktionen gab, die diesem Modell folgten, aber eben auch gleichzeitig diejenigen, die sagten, ja, wir wollen ein armer Orden sein, wir wollen eine Gemeinschaft von Armen sein, von denen niemand etwas besitzt, aber gleichzeitig haben wir Aufgaben, wir sind zum Predigen bestimmt, das war ein vom Papsttum dann auch übertragener Auftrag, wir sind zur Seelsorge bestimmt und um das sicherstellen zu können, braucht es eben auch gewisse materielle Voraussetzungen, wir müssen also Kompromisse eingehen. Und in diesem Spannungsfeld befinden sich die Franziskaner von ihren Anfängen hin bis heute. Es kommt zu Abspaltungen. Es gibt eben Brüder, die wieder stärker die Einsamkeit aufsuchen. Am Beginn des 14. Jahrhunderts wird es dann die Observantenbewegung, die eben stärker da anknüpfen will, wo Franziskus stand und wo er auch nochmal seine Gemeinschaft mit seinem Testament, das ich ja schon erwähnt hatte, verorten möchte. Es gibt aber eben auch die anderen, die sagen, Predigt und Seelsorge brauchen gewisse materielle Voraussetzungen und wir können also nicht als ein Orden, als ein Europa, als ein weltweit vertretener Orden so leben, wie das jemand kann, der aus der Welt aussteigt. Und vor diesem Hintergrund gibt es eben immer wieder Deutungskämpfe um diese Gestalt des Franziskus. Es gibt die Frage als eine, wenn man so will, beständige, was heißt denn das eigentlich, was Franziskus uns hier als Vorbild vorgelebt hat? Und wir haben dann im Laufe der Zeit eben eine ganze Reihe von Gemeinschaften und auch religiösen Orden, die sich auf ihn beziehen. Nach der Reformation entstehen dann noch die Kapuziner als eine strenge Lebensform, die wieder auch beim Franziskus anknüpfen will. Das Gleiche haben wir auch bei den Frauengemeinschaften, über die wir ja jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Clara von Assisi ist ja für die Geschichte der franziskanischen Bewegung mindestens ebenso bedeutsam wie eben Franziskus selber. Wir haben ja das Phänomen eigentlich immer schon seit dem Beginn der Geschichte von Klöstern und Orden, dass es mindestens so viele Frauen gibt, die sich für diese Lebensform nicht nur interessieren, sondern auch entscheiden wie Männer. Und das ist natürlich auch in der Armutsbewegung des Franziskus nicht viel anders. Es gibt nur eine große Unterscheidung zwischen den Frauen, die sich an Franziskus Lebensmodell orientieren, und den Männern, dass die einen tatsächlich in der Welt leben können, anders als die klassischen Mönche, die sich hinter Klostermauern zurückziehen. Und das sind die Männer, das sind die Prediger, das sind die, die über ganz Europa sich verbreiten, während man dieses Recht den Frauen von Anbeginn an abspricht. Das ist schon etwas, was wir bei Franziskus finden. Und das ist auch wieder einer der großen Widersprüche in seiner Persönlichkeit, dass er eben Frauen dieses Recht, arm zu leben, als sozusagen zeichenhaft auch zu leben in einer reichen Gesellschaft nicht zugesteht, sondern von Anbeginn versucht er, diejenigen, die ihm dann nachfolgen wollen, hinter Klostermauern zu verbergen und in einer Klausur zu lassen. Und wir wissen aber, dass es auch viele Schwestern, also viele Frauen gab, die sich das nicht haben sagen lassen, sondern die tatsächlich als mindere Schwestern umhergezogen sind, zumindest noch bis in die 1240er Jahre hinein. Also ein für Frauen der damaligen Zeit mehr oder weniger undenkbares Lebensmodell, das aber eben durch den Anstoß des Franziskus dann nicht nur denkbar, sondern sogar lebbar wurde. Aber das wurde recht schnell wieder eingefangen, und diejenigen, die dann in Nachfolge des Franziskus und eben vor allen Dingen Nachfolger auch der heiligen Clara von Assisi lebten, dann eben in den Klöstern lebten, in Klausur lebten, hinter Klostermauern, hinter Chorschranken sich verbergen mussten. Und wir haben also dann, wenn wir schauen, was aus dieser Ursprungsidee geworden ist, eine große Fülle von Männergemeinschaften, von Frauengemeinschaften, aber auch von Laiengemeinschaften. Das ist das, was man als Trittorden bezeichnet. Das sind Gemeinschaften von Frauen und Männern, die in der Welt bleiben, die aber trotzdem versuchen, in ihrem weltlichen Leben das zu befolgen, was ihnen Franziskus aufgegeben hat. Also die versuchen, arm zu leben, die versuchen, gehorsam zu leben gegenüber den Idealen des Franziskus, und die versuchen vor allen Dingen auch keusch und enthaltsam zu leben. Also eine große Fülle von Lebensformen, die sich durchaus unterscheiden, die aber alle den gleichen Ursprung haben, eben Franziskus von Assisi.
In einem Punkt sehen wir das Nachwirken von Franziskus ganz klar. Der aktuelle Papst hat sich nach ihm benannt. Wissen wir, warum er sich entschieden hat, vor allem auch als erster, diesen Papstnamen zu wählen?
Das ist sicher damals eine Entscheidung gewesen des Kardinals, sich diesen Namen zu geben als neu gewählter Papst, die Aufmerksamkeit erregt hat. Die Aufmerksamkeit eben ja vor allen Dingen deshalb erregt hat, weil es diesen Namen noch nicht gab und die letzten Päpste ja doch immer wieder auf bewährte Namen und damit auch auf bestimmte Programmatiken sich bezogen haben, indem sie auf die Namen zurückgegriffen haben. Wenn jetzt der aktuelle Papst Franziskus als Namen wählt, dann ist damit natürlich auch eine Programmatik verbunden, die eben tatsächlich da anknüpft, wo wir ja auch waren, eben eine Hinwendung zu den Armen, eine Hinwendung zu anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Auch eine Orientierung hin auf die Regionen, aus denen der Papst ja stammt, eben aus dem sogenannten globalen Süden, eben nicht Europa, eben nicht die westliche Hemisphäre, sondern jetzt ein, wenn man so will, Land, das aus anderen Zusammenhängen kommt, das vielleicht auch für ganz andere Traditionen steht als eben ein Papst, der aus Deutschland, aus Italien, aus Polen kommt, weil man hier natürlich die reiche kirchliche und auch päpstliche Tradition ja als ein Geschenk oder als eine Erblast, je nachdem, wie man das sehen möchte, immer mit sich trägt. Wenn der Papst sich jetzt für Franziskus entscheidet, dann greift er natürlich auch auf ein ganz wichtiges Kapitel europäischer Geschichte zurück. Wir haben ja über die Ursprünge dieser Bewegung in Assisi, also in Italien, gesprochen. Aber gleichzeitig greift er auf etwas zurück, das ja sich bewusst abgrenzt von der päpstlichen Geschichte, von der Kirchengeschichte überhaupt. Das ja bei Anerkennung der Institution Papsttum, das bei Anerkennung des Priestertums gleichzeitig versucht, ein neues Lebensmodell zu etablieren. Und das ist eben Franziskus. Einerseits gehorsam gegenüber den Strukturen, andererseits aber durch das eigene Leben der ganz bewusste Versuch, etwas anderes ins Zentrum zu rücken. Und so wie Franziskus sich den namenlosen Armen zugewendet hat, so war das vielleicht auch eine Idee des Papstes, sich diesen Namen zu wählen, um eben anderen jetzt die Aufmerksamkeit auch zukommen zu lassen, um eben tatsächlich an andere auch zu appellieren, um andere ins Zentrum zu stellen. Ob das jetzt in jedem Fall gelungen ist, das ist dann sicher wieder eine eigene Frage, aber zumindest die Programmatik kann man, denke ich, gut erkennen.